Wie höre ich, wie bekomme ich eine Stimme in meinem Leben? Eigentlich haben wir schon eine Stimme. Die Frage ist nicht, deinem Leben eine Stimme geben. Die Frage ist mehr, welche Stimme hat dein Leben? Und kannst du es ändern? Und ein ganz ehrlicher Blick ins eigene Herz. Mein Leben fing an mit nur fröhlichen Stimmen. Meine Eltern sind früh nach Nigeria gezogen, zu den südlichen Ausläufen der Sahara-Wüste. Beide wollten nichts anderes als Ruhe und Bürgerlichkeit für eine wachsende Familie. Und welcher ruhigere Ort gibt es als die Wüste? Das war Nord-Nigeria. Es war wirklich heile Welt. Wir lebten mit vielen Nationalitäten zusammen, Muslime, Hindus, Christen, harmonisch zusammen. Man hat sich respektiert. Wir wurden von Missionaren erzogen in einer Missionsschule. Und es galt als heile Welt. Der Strom hat funktioniert, weil mein Papa, der stellvertretende Chef war von der Firma, die Strom produziert hat. Und es war der einzige Teil Afrikas, wo rund um die Uhr Strom gab. Also die, die in Afrika waren, wissen, wie es ist, wenn der Kühlschrank auf einmal nicht mehr geht, mitten in der Nacht und draußen Temperaturen von was auch immer 40 Grad sind und so. Das gab es bei uns nicht, weil wir eine ganz tolle Electricity Company hatten. Wir hatten Pferde. Meine Schwester wusste schon mit 5 Jahren, dass sie Ärztin werden wollte und sie ist nie spazieren gegangen ohne eine Plastiktüte, in der sie Kadaverreste fröhlich gesammelt hat. Ausgetrocknete Käferhüllen, alte Knochen, Schlangenhäute. Ich habe Pfeifenputzer gesammelt. Wisst ihr, was die sind noch, die Älteren? Und da hat man Puppen draus gemacht, Stoffreste gekleidet, Knetfamilien gemacht. Das war eine Traumwelt. Was braucht man? Spielsachen. Jede von uns hatte eine Puppe. Wir hatten einen Streit als Kinder, als Tanja und ich mit meiner kleinen Schwester verärgert waren. Wir haben ihre Puppe enthauptet und wir haben sie begraben. Sie hat uns nie dafür verziehen. Bis heute erzählt sie die Geschichte mit Genüsslichkeit. Ich habe mich zigmal entschuldigt inzwischen. Und so hatten wir Sammlungen von alten Knochen. Wir hatten Seifen, Stoffreste, Kollektionen. Wir hatten eine Rennbahn für Kakerlaken. Ein Krankenhaus für Fliegen, ein Lernschwimmbecken für Kaulquappen, eine Eidechsenschule, ein Erholungsheim für zerdrückte Käfer. Unsere Fantasiewelt hatte kein Ende. Wir hatten Tiere, wir hatten einen Hund, der ein Wachhund sein sollte, aber wenn ein Brücke gebrochen wurde, hat er das immer selig durchschlafen. Und Pastoren und fromme Leute hat er angebellt und die Zähne gefletscht. Also unsere Tierwelt war nicht sehr gut erzogen. Papagei, der nur Flüche von sich gegeben hat, vor allem wenn man andere Leute beeindrucken wollte. Wir hatten manchmal so Gäste, die man beeindrucken will. Man will zeigen, was für eine heile, fromme, fröhliche Familie sind. Und der Papagei fängt an zu kreischen mit den bösesten Ausdrücken. Und wir müssen uns immer entschuldigen. Also diese Geschichten, fröhliche Welt in Nord-Nigeria, fröhliche Stimmen, viel, viel gelacht. Und dann kam über Nacht, kamen andere Stimmen von wegen Ruhe für unsere Familie. Stimmen von Krieg, Stimmen von Hass und Neid. Ganz kurz erzählt, ein Stamm wollte den anderen ausrotten. Das war der Biafra-Krieg von 1966. Fing an in unsere Ortschaft, dort in der Wüste. Die ersten Leichen stapelten sich nach einem Tag, der erste in unserem Spielhof oder Pausenhof in der Schule. Und da haben wir sehr schnell gelernt, als Kinder, welche andere Stimmen es in dieser Welt gibt. Es war ein richtiger Pogrom. Also in 3 Tagen sollte dieser eine Stamm ausgelöscht werden. Und jeder, der gesehen wurde, niemand hat geglaubt, dass es geschehen würde, wie es immer ist. Man glaubt nie, dass es geschehen wird. Dass dieses tatsächlich hinkriegen? Nee. Und so war mein Vater 180 Mitarbeiter hatte aus diesem Stamm, falschen Stamm, hat er nicht die Flucht geschlagen, hat gesagt, ich muss hier bleiben, so viele retten, wie ich nur kann. Und meine Mutter hat gesagt, wo er bleibt, bleibe ich. Und wo ich bleibe, bleiben die Kinder. Und so haben wir diese Horror hautnah miterlebt und durchgesessen und gelernt, wie die Stimmen dieser Welt sind. In frühem Alter schon, wie zerbrechlich diese Welt ist. Und wie schnell eine Stimmung umschlagen kann und das Leben gefährlich sein kann. Man muss nicht in Afrika sein, um das zu erleben. Man kann hier mitten im schönen Wohlstand von Bayern kann auf einmal eine Krebsdiagnose auf dem Tisch liegen oder ein Unfall geschehen oder eure liebe Freundin Anita, die jetzt in zerdrückender Trauer sich befindet und wahrscheinlich viele von euch mit, wenn jemand auf einmal nicht mehr da ist. Und man fragt sich, warum? Warum? Und jeder von uns wird irgendwann mal auch diese Stimmen hören in der Seele. Warum? Wieso ich? Was habe ich falsch gemacht? Womit habe ich das jetzt verdient? Warum gerade er? Warum gerade sie? Warum, warum, warum? Das sind die Stimmen, die sehr schnell wie ein Tsunami über die Seele fluten. Auch ohne, ich meine, wir hatten das Glück oder das Unglück sehr früh im Leben zu lernen, wie gebrechlich und vergänglich dieses Leben ist und wie schnell es aus sein kann. Und ich kann mich erinnern, schon als Kind habe ich gedacht, es muss eine andere Stimme irgendwo geben, die mir Trost und Hoffnung in diese verzweifelte Seele hineinsprechen kann. Ich hatte mit 7 Jahren schon gehört, wie ein Mensch ermordet wird, wie das klingt, wenn ein erwachsener Mann gefoltert zusammengeschlagen wird und auf einmal ist still. Und man weiß, er liegt tot irgendwo auf der anderen Seite von dem Stacheldraht, die auch uns getrennt hat. Ganz, ganz gefährlich von einem Mob, der einfach mit Messern und Machetes unterwegs war, um alles umzubringen, was sie nur konnten. Welche Stimme bringt da Trost? Ich habe sie gefunden. Und zwar in einem Buch, das sehr viel belächelt wird heutzutage, nicht ernst genommen wird, als staubiges, altes, antikes Dokument gesehen wird, das mit meinem Leben nichts zu tun hat. Ich habe von Missionaren gelernt. Wir hatten ja in der Missionsschule und wurden dahin geschickt, immer wieder sonntags auch. Und von meinen Eltern, dass das die Stimme ist, die alles ändern kann. Und eigentlich bei diesem Thema, deinem Leben eine Stimme geben oder dass die Stimme deines Lebens zu ändern, sollte es eigentlich heißen, weil jeder, wie gesagt, jedes Leben hat eine Stimme. Ich könnte jede Geschichte nehmen in diesem Buch, weil das ist das Geschäft Gottes. Par excellence ist die Stimme in deiner Seele zu ändern. Ich habe heute eine kleine Ostergeschichte genommen. Wie gesagt, ich habe die Qual der Wahl, weil in jeder biblischen Geschichte finden wir dieses Thema, wie Gott Heilung spricht in gebrochene Herzen hinein, wie Gott gebrochene Existenzen aufrichtet, wie Gott Menschen, die da niederliegen und keine Lust mehr haben, gestern Abend haben wir den Elia angeschaut, wie Gott diesen Mann mit so einer Zärtlichkeit wieder auf die Füße hilft und ihn zurückschickt ins Leben. Die Stimme, die von außen kommt. Und es muss eine Stimme von außen kommen, weil du weißt auch und hast sicher auch erlebt, wenn deine Seele sich im Sinkflug befindet, dann findest du in dir drinne keine Ressourcen, um sie wieder. Auch die beste Therapeutin, und es gibt tolle Therapien und so weiter, kann dich nicht da rausholen aus diesem Loch. Ich habe solche Momente erlebt, auch als gläubige Christin. Und ich weiß, da brauche ich manchmal diese Stimme von außen. Und das nennt man die Bibel und sein Wort. Und ich möchte euch einen ganz kleinen Geschmack davon geben. Von 2 Männern, die wirklich ihre Stimme verloren hatte vor lauter Trauma und Trauer und Schockstarre. Wir befinden uns an dem ersten Ostersonntag. Und diese 2 Freunde von Jesus sind auf dem Weg nach Hause. Viele kennen die Geschichte und könnten wahrscheinlich das besser darstellen als ich. Das sind einige Bibelliebhaberinnen hier, das weiß ich. Und ich lese ein bisschen draus und dann hole ich vielleicht 2 oder 3 Punkte, die vielleicht hier und da eine Ermutigung sein können. Und siehe, 2 von ihnen, wir sind in Lukas 24, für die, die es nachher nachlesen wollen. Und sie gingen zu einem Ort namens Emmaus, 60 Stadien, das waren etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Die unterhalten sich, also ich verkürze das ein bisschen der Zeit wegen, und merken nicht, dass eine dritte Person dazugekommen ist, oder erst nach einer Weile, und merken erst recht nicht, wer diese Person ist. Es ist Jesus, der auferstandene Jesus, für den sie für tot glauben noch. Und ihre Augen wurden gehalten, sie erkennen ihn nicht. Wahrscheinlich vor lauter Trauer. Ihr wisst auch, wenn man trauert, ist man so in sich selber gesunken. Kennt ihr das? Dass man einfach keine Kraft hat für die Umgebung. Und es ist auch okay so, es ist normal und so geht's ihnen gerade. Und sie merken nicht, wer das ist, der mit ihnen läuft. Und er fragt sie, was sind das für Reden, worüber unterhaltet ihr euch? Die bleiben stumm stehen, die verlieren geschwind mal ihre Stimme. Sie wissen nicht, was sie ihm sagen sollen. Genauso wie wir manchmal, wenn es deine Seele wirklich drückt. Manchmal hast du einfach keine Stimme mehr, oder? Oder hast keine Lust, es ist zu schwer. Oder du weißt nicht, wie du das erklären sollst, wie es dir gerade geht. Oder du willst die anderen nicht damit belasten, mit der Schwere deiner eigenen Seele. Das brauche ich euch nicht zu erklären, wie schlimm das manchmal sein kann und wie einsam das sein kann, oder? Wenn man so versunken ist. Aber einer antwortet irgendwann und sagt, ja, bist du der Einzige, der nicht mitgekriegt hat, was hier alles passiert ist? Und Jesus sagt ganz unschuldig, fast ein bisschen lustig, ja was, erzählt mir mal. Und dann erzählen sie ihm seine eigene Geschichte. Und was so süß ist, ist, wie geduldig er zuhört. Ja, ja. Und sie erzählen, warum es ihnen so schlecht geht. Dem Nazarener, dieser Jesus, der war mächtig im Werk und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Sprich, wir haben unsere ganzen Hoffnungen auf ihn gesetzt. Oft vergessen wir im Licht von Karfreitag und Ostersonntag, wie dramatisch diese Ereignisse waren um den Tod Jesu herum. Es ist ein Skandal, dass Oster reduziert wurde auf Schokoeier und Häschen. Also ich habe nichts gegen Schokoeier, ich finde sie ganz nett. Aber das Drama von dieser Geschichte, das haut einen schier um, wenn man sich das richtig vorstellt, was da los war. Alle hofften, dass Jesus die Römer vertreiben würde. Das Land war desolat damals. Manchmal denken wir, uns geht schlecht. Da grassierte die schlimmste Armut. Das Land war besetzt von den Römern. Die waren nicht gerade die gnädigsten, liebevollsten Herrscher. Die waren grausam. Das war ihr Haupt. Ich meine, wir haben uns immer lustig gemacht in englischen Schulen über die Römer. Wir haben Asterix, die Ömer. Wir haben uns wie Römer verkleidet. Wir haben die römischen Bäder in Bath angeschaut, gesehen, was für tolle Sachen die machen konnten. Die waren ein bisschen Witzfiguren, aber waren sie gar nicht. Also nicht hier. Die haben ja schöne Wasserwege gebaut und Bäder, Fußbodenheizung haben sie gemacht, damals schon. Und Dachziegel kann man sehen in Bath, das war in der Nähe von meinem Internat. Die besterhaltensten römischen Ruinen, wir sind immer wieder hin, um zu lernen, wie die gelebt haben. Schon beeindruckend. Das, was sie am besten konnten, waren Grausamkeit. Das war ihre Spezialität. Ganze Gremien. Wie können wir das Leben noch schwerer machen für das gemeine Volk? Ihre größte Leistung in diesem Fach war die Kreuzigung. Die gab es schon vorher, nur die haben es noch grausamer gemacht. Die Folter, jetzt wird es ein bisschen gruselig, dann wird es besser wieder. Eine Kreuzigung, wenn du nach Jerusalem reingegangen bist oder nach Rom auf der Via Appia, das war nicht gesäumt mit schönen Bäumen, Platanenallee, wie wir das hier haben, es war gesäumt mit diesen Balken. Und auf diesen Balken waren aufgespießt die Überreste von Menschen. Zum Teil noch lebendig, die Geier kreisen, es stank, also ich kenne von Afrika den Gestank in heißem Wetter von Verwesung. Das war üblich damals. So wurdest du begrüßt, wenn du nach Jerusalem reingingst. Man hat das Gebrüll von den Gefolterten kilometerweit gehört. Das haben die gerade hinter sich. Ihr bester Freund, sie liebten Jesus. Nicht nur liebten sie ihn und hingen an ihm, sondern ihr kennt ja die Geschichte von Palmensonntag. Hosianna, der König kommt. Mal endlich ist es vorbei mit dieser Tortur. Wir haben wieder unser eigenes Land zurück. Es gibt Freiheit. Das Zeitalter Davids, wo jeder versorgt war, wo niemand arm war, wo Lobpreis Gottes, es war so ein schönes Lied, vielen Dank. Das war üblich, das ging hoch vom Tempel, das war das goldene Zeitalter, nachdem sie sich zurücksehnten und viele immer noch von unseren jüdischen Freunden in Israel. Das war ihr Ideal von einem Leben. Endlich kommt, wenn einer das schafft, denn Jesus, er kann die Toten aus dem Grab holen, er kann die Blinden sehend machen. Wer kann dagegen ein Argument bringen? Es ist doch der Sohn Gottes, der Messias. Und dann schlagen die Hoffnungen hoch und für Ethos, für Ostern. Ich sollte was über das Kreuz schreiben. Ich dachte, ist nicht schon alles gesagt worden, was schon gesagt wird. Aber es bewegt mich immer noch nicht genug. Dieses Ostergeschehen, ich habe gebetet, wie ich oft bete. Herr, das muss mehr mit mir machen. Dass es mit meinem Leben so eng zu tun hat. Und das hat es, das ist die Stimme, wie wir sehen werden. Und da habe ich ein bisschen mir vorgestellt, wie es den Freunden von Jesus ging. Auch hier Hoffnungen hochgeschlagen. Die Römer weg, die Grausamkeit weg, die korrupte Regierung weg. Jesus, der Messias, auf dem Thron. Das war der Traum. Und dann Karfreitag, ein Tag später, Schlag auf Schlag, ein grotesker Prozess, ein Mob, der schreit, weg mit ihm, kreuzigt ihn. Ich habe mir vorgestellt, die saßen da, haben es nicht glauben können. Wann wehrt er sich? Er könnte es doch. Wann holt er die Engel, um ihn hier rauszuholen? Und im Laufe des Tages dämmert es seinen Freunden ein. Er wird gekreuzigt. Nee, das kann nicht sein. Nee, jetzt Jesus, tu doch was. Du kannst doch Zeichen und Wunder tun. Jetzt zeig ihnen, wer hier der Chef ist. Und dann langsam dämmert es ihnen die römische Peitsche. Das war auch so. Viele haben das schon nicht überlebt. Diese scharfen Metallstücke in sein Schulter hinein. Da war er schon halbtot, als er dann auf dieses Kreuz genagelt wurde. Langsam dämmert ihnen noch mal was ein. Ha, wir sind die Nächsten. Die wussten, wir wissen von Josephus Flavius, der römische, der jüdische Geschichtsschreiber, nach einer Kreuzigung kam die Nächste. Das war Serien. Und wenn du ein Verbrecher weg hast, dann guckst du, wer seine Facebook-Freunde sind, Instagram, mit wem er überall liiert ist, sozusagen. Und dann werden sie aufgespürt, eingesammelt, nächste Kreuzigung am Freitag. Das wussten sie auch. Auch die Frauen wurden gekreuzigt. Das ist der Grund, warum alle Jesus-Freunde, irgendwann sehen sie, es ist ernst. Er rettet sich selber nicht, er lässt alles mit sich machen. Wir sind absolut, wir können es nicht verstehen, aber wir müssen die Flucht schlagen. Haben sie gemacht. Diese zwei ist es auch nicht ohne Grund, dass sie bei Dunkelheit sich nach Hause schleichen. Es wimmelt mit römischen Gestapo. Es ist Pessachfest. Und niemand kann sich leisten, dass da irgendein Pulverfass hochgeht. Deshalb ist es hochbrisant, diese Situation. Die sind absolut traumatisiert, diese zwei Männer. Und so erklären sie das. Und wir und die hohen Priester, unsere Obersten, haben ihm zum Todesurteil überliefert, ihn gekreuzigt. Die können es immer noch nicht glauben. Wir aber hofften, dass er der sei, der Israel erlösen sollte. Wie viel Schmerz steckt in diesem Satz drin? Und da könnte jede von uns wahrscheinlich einen ähnlichen Satz schreiben. Wir aber hofften das. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn wir mehr Zeit hätten, würde ich jeder einfach ihre kleine persönliche Liste aufschreiben lassen. Die Stimme, die gehofft hat. Die Stimme, die gehofft hat, dass es nicht bösartig sein wird. Das Geschwür oder der Tumor oder bei der Tante oder bei der Mutter. Ich habe eine liebe Mutter verloren an einer üblen Krebskrankheit und später einen Papa und zweimal durchgemacht. Und ich hatte auch oft diese Momente der tiefsten Dunkelheit, wo ich dachte, wie viel kann eine Seele nur ertragen? Was haben wir gehofft, dass es gut ausgeht? Wir haben eine Tochter fast verloren, die kam in der 27. Schwangerschaftswoche auf die Welt, da wäre auch die Geschichte hier ein bisschen geschildert. Woche für Tag sich hochschleppen zum Brutkasten. Das war Anfang der 80er Jahre, da hat man die Frühchen nicht so sicher durchbringen können wie jetzt. Es ist viel besser geworden. Und hoffen und hoffen und lebt sie und atmet sie und noch ein Schlauch und jetzt noch künstliche Beatmung. Wird sie das überleben? Wahrscheinlich sitzt hier niemand, der das nicht kennt. Das Hängen an irgendeiner Hoffnung. Hoffen, dass die Ehe zusammenbleibt. Hoffen, dass das Kind wieder zurückkommt. Hoffen, dass die Beziehung wieder versöhnt wird. Hoffen, dass der Job erhalten bleibt, dass die Rechnungen bezahlt werden können oder dass ich den Job bekomme. Hoffen, dass ich einen Partner finde. Hoffen, dass ich mit der Einsamkeit klarkomme. Wir hatten so gehofft, ist für mich einer der berührendsten, bewegendsten Verse in der Bibel. Doch bei alledem, es geht weiter, ist es heute der dritte Tag und erste Gerüchte kursieren, schon jetzt, es ist Sonntag, dass sein Leichnam nicht gefunden wurde im Grab. Und jetzt sind sie noch traumatisierter, weil es ausgerechnet Frauen sind, die das behaupten. Und Frauen damals, in der Kultur damals, nicht nur in Israel, sondern überall, das Wort eine Frau hat nicht gezählt. Ah, die bilden sich Sachen ein, die sind ein bisschen emotional. Eine Frau durfte nicht aussagen vor einem Gericht. Und deshalb, wenn die Theologen kommen und dann in Frage stellen wollen, nicht nur die Theologen, ob die Bibel authentisch ist, ich zeige Ihnen gerne diese Stelle, wenn das alles erfunden wäre, liebe Ladies, hätten die Erfinder von dieser Geschichte gar auf keinen Fall Frauen genommen als Zeugen. Das zeigt die Authentizität von diesem Bericht. Es ist absolut erzählt, wie es passiert ist, skandalös. Und da finde ich Gott ein bisschen cool so, dass er das so macht. Zeigt sich den Frauen zuerst, um alle ein bisschen über den Tisch zu ziehen und sie ins Fragen zu bringen. Also ein kleiner... Also die Bibel ist sehr frauenfreundlich übrigens, absolut, hundertprozentig, weil er uns geschaffen hat. Und sie spielen eine so wichtige Rolle auch in dieser Geschichte. Und die haben Engel gesehen. Hä, bilden sie sich was ein? Die sagen, dass er lebe. Nö, das kann doch nicht sein. Wir haben ihn tot gesehen. Einige von denen, die mit uns sind, gingen zu der Gruft und ja, die Männer haben auch gesehen. Wow, sieh dir das an, dass es leer ist. Und der sprach zu ihnen, und jetzt endlich mal, also bei mir die ganze Klage von den Emmaus-Jüngern ist eine halbe Spalte lang. So schön, Jesus lässt sie ausreden. Also ich hätte gleich unterbrochen, sagt du, Moment mal Leute, seht ihr nicht, wer ich bin? Hallo. Die Bibel ist deshalb so ein dickes Buch, nicht weil es voll ist mit Regelwerk, Katalogen von Verboten und was du tun darfst und was, ja, das auch. Aber es ist deswegen so dick, weil so viel geheult wird. Weil Menschen ihr Herz ausschütten dürfen vor diesem Gott. Siehe mal Hiob, 33 Kapitel lang, bevor Gott sich endlich meldet. Ich glaube noch mehr. Jeremia, David, 60 Psalmen sind Heulpsalmen, Klagepsalmen. Das finde ich so ehrlich in der Bibel. Wenn meine atheistischen Freunde sagen, ja, wie kannst du darin glauben? Ich sage, du, das ist dein Buch. Da werden all die Fragen gestellt, die du dir stellst, der du meinst, nicht an Gott zu glauben. All die Fragen, die mit Warum anfangen. Wie könntest du, Herr? Brutale Ehrlichkeit. Du darfst ihm sagen, wie es dir geht. Genauso wie die zwei. Und er hört zu. Aber irgendwann meldet er sich. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, diese Stimme zu hören. Eigentlich redet sie die ganze Zeit. Das Problem ist nicht, dass er nicht redet. Das Problem sind diese Ohren, die manchmal so aufgewühlt mit anderen Stimmen gefüllt sind. Und manchmal bringt er uns absichtlich, ich sage das behutsam, weil ich Sachen in meinem Leben habe, die ich nie wieder erfahren oder erleben möchte. Und manchmal bringt er uns absichtlich zum Schweigen, damit wir endlich mal auf diese wichtigste aller Stimmen hören. Die Krisen im Leben sind nicht nur schlecht. Ich habe beten gelernt in den schweren Zeiten. Nicht in den erfolgreichen Zeiten. In den erfolgreichen Zeiten wird man ein bisschen stolz und denkt, toll habe ich es gemacht. Man würde es nie zugeben. In den schweren Zeiten sollen wir aufmerken. Wenn irgendwas schief läuft, wenn ein Gebet nicht erhört wird, wenn du dich alleine gelassen fühlst, sind oft, wie wir gestern bei Elia gesehen haben, sind die Zeiten, wo Gott uns endlich schnappen kann und zu uns reden. Und was redet, werden wir sehen, was sie alles mitbekommen hier. Dein Leben eine Stimme geben, dein Leben die Stimme von außen. Ein paar Sachen. Oh, ihr Unverständigen, er fängt ganz beleidigend an. Ein bisschen neckend, Gott hat Humor. Und im Herzen zu träge. Alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Herr Jesus, was hat das damit zu tun, was die Propheten reden? Wir wollen Trost, wollen ein paar Sprüche, die unsere Seelenmassage ein bisschen geben. Und du nennst uns Träger. Wie bitte? Musste nicht der Christus das Leiden in seine Herrlichkeit hineingehen? Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in den Schriften das, was ihn betraf. Wissen nicht, wie lange das gedauert hat. Ich wäre so gerne dabei gewesen. Er macht mit ihnen einen Mini-Durchlauf durch die Bibel. Erzählt ihnen die andere Geschichte, die hier läuft. Und Die andere Geschichte ist diese. Leute, wenn ihr richtig gelesen hättet, ihr hättet gewusst, das Lamm Gottes muss geschlachtet werden. Ihr hättet gewusst, dass die Römer nicht das Problem sind, auch wenn sie noch so fies sind. Genauso wie wir gestern gesehen haben, Elia, Ahab ist nicht das Problem. Hiob, deine Freunde sind nicht das Problem. Jeremia, die Könige, die Bösen sind nicht das Problem. Daniel, Nebukadnezar auch nicht, Darius auch nicht, Herodes auch nicht, Pharao auch nicht. Also die Bösen in der Bibel haben immer unterschiedliche Namen, in jeder Generation, auch heute. Aber die sind nicht das Hauptproblem, sagt die Bibel. Die gehen vorbei. Wer hat heute Angst vor den Römern? Also ich so ein bisschen Asterix, wir nennen unsere Hunde nach römischen Namen, Cäsar, Brutus, Julius. Unsere Kinder nennen wir nach biblischen Namen, ist euch schon mal aufgefallen? Sarah, Esther, Deborah, einige davon zumindest. Interessant, oder? Die Römer waren nicht das Problem. Was erzählt er ihnen? Liebe Leute, die Geschichte ist eine ganz andere. Wenn du jetzt, wenn Ostern kommt, wenn du die Chance hast, Händels Messias zu hören, dann hörst du in wunderschöner musikalischer Form diese Geschichte. Der eigentliche Feind hat einen anderen Namen. Ein Name, der sehr uncool geworden ist heute, der heißt Sünde. Das ist der Feind hier drinnen. Und deshalb hat Jesus sich sehr unbeliebt gemacht, weil er immer auf dieses Thema umgeschwenkt hat. Er hat zu einem lahmen Mann, der runtergelassen wurde, im Haus offensichtlich behindert. Offensichtlich lag er da, dem Tode nahe. Und seine Freunde wollten natürlich, dass Jesus ihn aufrichtet. Und Jesus besitzt die Frechheit, diesem Mann zu sagen, du, deine Sünde ist dir vergeben. Hä? Jesus, Augen auf, Brille auf, der hat ganz andere Probleme. Guck mal, der kann nicht laufen. Die wollen, dass er wieder läuft. Die Antwort ist, nee, er hat nicht andere Probleme. Er hat ein Hauptproblem, das wir alle haben. Unsere Kirchenväter haben das besser kapiert als wir. Ich, rettungsbedürftig. Jesus hat gesagt, dir ist dein Sünde vergeben. Natürlich hat er ihn aufgerichtet nachher. Macht er ja auch. Aber das Hauptproblem war, dir ist vergeben. Und das Dumme ist, in unserem Leben, die gefühlten Probleme nehmen so viel Raum ein in unserem Leben. Die Migräne, ich will alles, wenn ich Migräne habe, alles geben, um das loszuhaben. Es tut weh. Oder wenn irgendeine unheilbare Krankheit, was würde man alles geben, was hätte ich alles gegeben, um meine Tochter gesund zu sehen, damals. Und bevor sie gesund wurde, sie ist gesund geworden, hat selber 4 Kinder jetzt, bevor sie gesund wurde, musste ich an dem Kreuz einen kleinen Abstecher machen. Ich musste mich verabschieden von einer Illusion. Jetzt saß ich am Brutkasten. Jede Zelle meines Wesens hing an diesem 1 Kilo leichten Haufen Leben auf der anderen Seite der Glasscheibe. Ich schlief nachts mit dem Gebet ein, dass sie doch zum nächsten Tag leben würde. Ich wachte morgens mit der dumpfen Angst im Herzen auf. Heute ist der Tag. Und die Ärzte, ich hatte gerade mitgekriegt, wie die Ärzte den Eltern neben uns im anderen Brutkasten gesagt haben, wir müssen die Geräte ausschalten. Tut uns leid, wir können nichts mehr tun. Vor diesem Augenblick hatte ich panische Angst, dass ich nachts nicht schlafen konnte. Und ich hatte gehört, wie die anderen Eltern die schlechte Nachricht offenbart wurde. Ich bete bis heute für diese Familie. Was ist aus ihnen geworden? Der Vater, ganz groß gebauter Mann, der da steht, neben diesem winzigen Haufen von sterbenden Baby und schluchzt und schluchzt. Das sind die Momente, die man nie vergisst. Nie. Und unsere Erfahrung in der Welt der Elternschaft war eine Bruchlandung. Alles, was wir gelesen hatten in den Büchern, ich konnte nicht stillen, ich konnte sie nicht mal halten. Ich konnte nur einen Finger durch das Loch da und das winzige Händchen streicheln. Mein Mann hatte nie Zweifel, dass sie überleben wird. Eines Tages habe ich einen Vers gelesen in der Bibel. Es läuft immer eine andere Geschichte. Psalm 84, wo es steht, auch die Vögel haben ihre Jungen gelegt an deinen Altären, o Gott. Ich dachte, wow, ich habe neben dem Vers in meiner Bibel, der Ort des Opfers ist der Ort der Befreiung und der Freude. Die Vögel bauen ihre Nester dort, wo geopfert wird. Und so habe ich sinnbildlich mein Kind dort hingelegt. Herr, das Kind ist deins. Es gehört mir nicht, es ist mir ausgeliehen, ob es für 2 Wochen ist oder für 70 Jahre. 60 Jahre, es ist deine Entscheidung. Und ich schlief ein, zum ersten Mal habe ich geschlafen. Mir wurde schmerzhaft klar, das Kind ist seins, nicht meins, mir ausgeliehen. Für wie lange, das hatte er zu entscheiden. Der Ort des Opfers, dort löst sich die Trennwand zwischen Zeit und Ewigkeit. Und der Himmel bricht ein. Das eigentliche Problem, Gott wollte was anderes machen mit mir. Nicht nur meine Wünsche erfüllen, und die waren berechtigt. Welche Mutter wünscht sich das nicht? Er wollte in mir ein Verständnis dafür erwecken, wie es ist, ein Kind zu verlieren. Vielleicht sitzen hier Menschen, die ein Kind, Frauen, die ein Kind verloren haben, eine Fehlgeburt oder dadurch, dass das Kind sich von dir abgewandt hat. Es gibt verschiedene Wege, wie man ein Kind verlieren kann. Und da mitzufühlen, wie Gott fühlt, wenn wir uns von ihm abwenden. Und auf einmal war mein Fokus auf was ganz anderes, war nicht mehr, das Kind muss noch einen Tag, das Kind, und Herr, wenn du das nicht machst, dann diene ich dir nicht mehr, ich schmeiß meine Bibel weg. Das hatte aufgehört. Sondern Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und zum ersten Mal in meinem Leben habe ich meine Bibel von Hülle zu Hülle durchgelesen und gesehen, was Gott mit diesen Männern gemacht hat. Von Mose anfangend hat er ihnen erzählt, was hier wirklich läuft, Händels Messias, eine viel größere Rettung, ein viel größerer Feind, Sünde. Es gibt eine Sache, die uns zerstören kann, liebe Ladies, das ist nicht Armut, Migräne, Scheidung, Krebsgeschwür, kaputte Familie. Das ist die Sünde in uns, die uns trennt für alle Ewigkeiten von Gott. Das ist die Geschichte, die er ihnen erzählt hat. Kein Wort über die Römer. Und dann, warum musste der Christus sterben? Was hat das damit zu tun? Durch unsere Sünde sammeln wir uns Schuld an. Was, ich schuld? Ich habe doch niemanden umgebracht. Den musst du auch nicht. Alles in uns, und das ist es, da ist sind unsere Nerven betäubt. Alles in uns, was fies ist. Und wenn du dich selber ganz genau beobachtest, wirst du sicher einiges finden, bevor du überhaupt aufgestanden bist morgens. Irgendein dummer Gedanke. Neid. Hass, Vorteile suchen für mich. Meine Tochter hat mir einmal gefragt, wir haben über Lukas 15, den verlorenen Sohn, der im Schweinestall war. Das haben viele von euch kennen, die Geschichte. Und meine Tochter hat mal gefragt, die andere Tochter, die Kleine, muss man in einen Schweinestall gewesen sein, um gerettet zu werden? Und sie hat gesagt, ich habe doch nie gesündigt, ich habe immer alles richtig gemacht. Ich habe immer Bibel gelesen. Ich habe immer mein Geld gespendet, zum Jugendkreis, Gitarre gelernt sogar, Kinderdienst gemacht. Ich habe nie Tätowierungen, Piercings, ich habe nie pubertiert so richtig. Wie ist es mit mir? Ich war schon immer, wie langweilig ist das? Ich habe eher uns von unseren Jugendleiter zitiert, man muss nicht in jede Scheiße getreten sein, um zu wissen, dass sie stinkt. Das habe ich nicht ich gesagt, unser Jugendleiter. Und dann kam ein unvergessliches Gespräch. Es gibt solche und solche Schweineställe, habe ich ihr gesagt. Es gibt die, die dramatisch stinken. Das sind die Verbrecher. Das sind die, die wirklich in den Schlagzeilen kommen, die ihr Leben vermasselt haben. Wie der Dieb, der neben Jesus hing, am Kreuz, die Schwerverbrecher. Ja, klar haben die gesündigt. Aber dann gibt es die vornehmen Schweineställe. Die inneren, die verdeckten, die überspielten, die narzisstischen. Die Schaugespielten, die, wo man das mit einer Fassade, und da sind wir Christen manchmal gut drin, die haben Namen wie Stolz, Neid, Besserwisserei, Rechthaberei, Ansprüche, Eitelkeit, Eigensucht, Zickerei. Und sie sind besonders schlimm, weil sie nicht auf den ersten Blick stinken. Erst recht nicht für die, die in ihnen drin sitzen, weil sie auch nach außen hin so vornehm sind. Und Jesus ging ins Gericht mit den Frommen, immer, den Pharisäern, die sich selber für was Tolles hielten. Man muss aber nicht, man muss also ja einen Abstecher in den Schweinestall zu machen, hat man zu Jesse gesagt, bevor man sich dann dem Kalbraten bedienen kann. Nein, man muss erkennen, ja, also muss man in einem Schweinestall gewesen sein. Nein, man muss erkennen, dass man sowieso in einem drin sitzt. Egal wie vornehm wir aussehen, nach außen hin. Wie rettungsbedürftig wir sind. Wie gesagt, die Kirchenväter haben das begriffen. Vielleicht kennt ihr diese Strophe. Was du, Herr, erduldet, ist alles meine Last. Ich habe selbst verschuldet, was du getragen hast. Ich schuldig, ich die Hölle verdient. Autsch! Das hören wir nicht sehr oft heutzutage. Früher hat man das jede Woche. in der Liturgie drin gehabt, in der evangelischen Landeskirche. Das ist aus der anglikanischen auch. Schau her, hier stehe ich, Armer, der Zorn verdient hat. Gib mir, o mein Erbarmer, den Anblick deiner Gnade. Das ist das Evangelium. Ich, hoffnungslos verloren. Ab und zu kriege ich das zu spüren. Wenn ich das nicht zu spüren kriege, liest die Schlagzeile in der Zeitung heute. Und dann kriegst du es zu spüren. Du kannst nicht sagen, mich wird es nicht. Hauptsache, meine kleine heile Welt bleibt heil. Die könnte morgen vorbei sein, sorry. Könnte sie. Politisch, gesellschaftlich, gesundheitlich, familiär. Wenn wir das erkennen und dann, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, meine hoffnungslos, ich brauche deine Stimme, ich brauche das, was diese Emmaus-Jünger erlebt haben. Ein anderer Mann, Paul Gerhardt, hat das geschrieben, kurz nachdem er schon wieder ein eigenes Kind verloren hatte, hat eine ganze Reihe verloren, selber zu Grab getragen. Er schreibt nicht mal über sein gebrochenes Herz, obwohl sein Herz sein ganzes Leben gebrochen war. Noch ein Mann, der auch schwere Verluste erlebt hatte, schreibt Folgendes, war auch eine aus vor 200 Jahren. Die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm und warf sie weit weg in die Fern, das Kreuz. Er starb ja für mich auch am blutigen Stamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Der Mann hatte gerade 4 Töchter verloren in einem Schiffsunglück. Und beide, Paul Gerhardt, deutsche Diener Gottes, Horatio Spafford, ein Amerikaner oder Brite, ich weiß nicht, welcher er war, die haben was verstanden, was ich noch lernen muss, viel mehr. Der Blick auf den Gekreuzigten. Egal, was dieses Leben mit mir anstellt, und es wird was mit mir anstellen, hatte schon viel und bei dir auch. Es gibt nur eine Sache, die mich zerstören kann, und das ist die eigene Sünde. Und das hat Jesus an diesen 2 Balken für mich erledigt, wenn ich so will. Wie meine Tochter damals gesagt, Schuld verlangt nach einem Ausgleich. Rechnungen müssen bezahlt werden. Auch die moralischen Rechnungen, auch die schlaflosen Nächte, die ich anderen Menschen verursacht habe, die Streitereien, die Rebellion gegen meine Eltern, alles in mir, schwamm drüber, alle machen das, ist alles nicht so schlimm. Es funktioniert nicht, es ist schlimm. Auch die vornehmen Sünden sind schlimm. Verlangen nach einem Ausgleich. Wir sind so gerne, ist es euch aufgefallen, wie viel Liebe wir darüber reden, was anderen uns angetan haben? Redest du auch über Dinge, die du anderen angetan hast? Prüf dich mal. Weil genau das ist Sünde. Immer ich bin unschuldig, es sind immer die anderen. Nichts von meiner Sünde wissen zu wollen, funktioniert auch nicht. Spätestens dann nicht, wenn jemand gegen mich sündigt. Und gerade das ist das Wesen der Sünde. Wenn ich über andere lästere, ist es mein gutes Recht. Ich bin halt ehrlich. Wenn andere über mich lästern, wie können sie nur? Kennt ihr das? Wie schnell wir sind. Unsere Schuld zu minimieren und zu verharmlosen und was die anderen machen. Es ist ein bisschen lustig, sich dabei zu ertappen. Das steckt in uns allen drin so tief, dass wir es nicht mal merken. Adam, die Frau, die du mir gegeben hast. Eva, die Schlange, die du in den Garten. Es wäre lustig, wenn es nicht so tragisch wäre. Wir sind so überempfindlich gegenüber der Schuld der anderen. Machen Ausreden für uns selber. Versuch, mach ein Spiel mit dir selber. Das ist der erste Schritt, da rauszukommen. Die Stimme, die sagt, du bist rettungsbedürftig. Und das ist das Problem. Die Opferrolle liegt uns viel mehr als die Täterrolle. Deshalb musste der Christus sterben. Irgendwer muss die Rechnung bezahlen. Er sagt nicht Schwamm drüber, vergessen wir es. Das funktioniert nur, solange wie es nichts Schlimmes ist. Versuch's den ukrainischen Kriegsopfern zu sagen, den Opfern von dem 7. Oktober-Massaker in Israel zu sagen, du musst halt verzeihen, alle machen, das ist okay. Nee, es ist nicht okay, das wissen wir. Es ist schlimm. Die Auswüchse, was wir mitgekriegt haben in Afrika, die Enthauptung, die schlimmen Gräueltaten, das ist die Endstation. Unsere Mutter uns gesagt, als die Leichen sich stapelten, hat sie einmal gesagt, du Mädels, denk nicht, dass das Problem da draußen ist, es steckt in jedem von uns drin. Wir brauchen Rettung. Das ist die gute Nachricht. dass die Rettung geschenkt wurde. Jesus sagt, du kannst es nie und nimmer bezahlen, aber schick mir die Rechnung, ich bezahle. Das ist die Stimme, die uns erlöst. Das ist die Stimme, die sagt, Kopf hoch, Rechnung bezahlt, jetzt geh raus und diene ihm und sag Danke. Mit allem, was du hast, das ist die Stimme in mir, die anfängt zu singen, solche Lieder zu singen, wie wir gerade gehört haben. Das ist die Stimme, die sagt, lob den Herrn, meine Seele, vergiss nicht alles, was er gut getan hat, der meine Vergehen bezahlt hat, gedeckt hat. Und dann ändert sich unsere Stimme. Es ist nicht nur arme ich, es ist, und wie geht's dir? Das nennt man Heiligung. Wir werden verändert. Das, was Jesus getan hat, färbt ab auf uns. Und wir werden ganz nebenher richtig genießbare Menschen, weil wir nicht mehr mit uns selber beschäftigt sind. Wir beten für die verfolgten Christen in anderen Ländern. Wir gucken, wer hat heute Geburtstag, wem kann ich jetzt was Tröstliches sagen. Wir beten für eure Anita, die von der heute beiden Anitas eigentlich, die gerade in Probleme sind. Es wird uns arg, wir fühlen mit, wir kriegen ein weiches Herz. Es ist uns nicht egal, wie es ihr und ihrer Familie geht gerade, auch wenn wir sie nicht persönlich kennen. Die Tränen kommen viel schneller. Nicht für dich, sondern für andere. Es macht was mit uns. Und dann immer wieder kommen wir zurück zum Herrn, zu diesen zwei Balken. Der, der die Lilien kleidet, wird öffentlich ausgezogen. Dem, der Sünden vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der, der zum Vater einlädt, vom Vater verstoßen. Der, der lebendiges Wasser anbietet, schreit, ich dürste. Und der das Licht der Welt von Finsternis umhüllt. Alles wegen mir. Das ist die Stimme, die meine Seele sagt. Und so wichtig bist du, dass ich das für dich getan habe. Ist das nicht köstlich? Ich habe Folgendes in meinem Tagebuch mal geschrieben. Wohin damit? Mit meinem Schmerz? Zu ihm natürlich. Denn er hat Worte des ewigen Lebens. Ich folge ihm mit suchenden inneren Augen. Ich lasse ihn nicht aus meinem Blickfeld. Ich bin von ihm ergriffen. Ich kann meinen Blick von der vernarbten Haut an seinen Schultern nicht wenden, wo die Peitsche damals sein Fleisch zertrümmerte, von den Mulden in seinen Händen und Füßen, wo die Nägel hineingehauen wurden. Und mich herum bleibt alles unverändert. Ich bin immer noch einsam, die eisigen Blicke, die grimmigen Mienen. Aber wenn ich weiß, dass er da ist, dann regt mich das alles nicht mehr so auf. Ich sitze an seinem Tisch, ich bin nach Hause gekommen, ich habe kein Ticket gekauft, ich habe nichts vorgewiesen, ich habe niemanden beeindruckt, ich habe nur geschrien nach Hilfe, wieder und immer wieder. Und er kam, er begegnete mir, er machte Umwege, er unterbrach Verabredungen, er hielt unter dem Baum an, in dem ich mich wie ein Zachäus versteckt hatte. Er kam in mein Haus, wie zu Zachäus. Er stieg in ein Schiff, fuhr über einen See, um mich aufzusuchen. Wisst ihr was? Man findet sich selber in all diesen Geschichten. Findet sich selber. Und er hat mich zu seinem Eigentum gemacht. Er sprach nur ein Wort und ich konnte wieder aufstehen. Dem Montagmorgen ins Gesicht schauen. Den Kopf wieder erheben. Genug, um in seine Augen zu blicken und diese unwahrscheinliche Liebe zu sehen, die ihn ans Kreuz gebracht hat, für mich und innerlich zu zerschmelzen. Seht ihr, was das mit uns zu tun hat? Seht ihr, wie eine Seele da weich geklopft wird und lernt wieder zu fühlen, das Verkalkte, das Verbitterte einfach verschmelzen muss. Das ist die Kraft dieser Stimme. Diese Momente muss ich immer wieder festhalten, wie kleine Ewigkeiten mitten in meine Zerbrechlichkeit. Nach so einem Moment kann ich dem Leben wieder ins Gesicht schauen. Wie diese Männer, und das ist jetzt der letzte Punkt, sie sagt, komm zu uns nach Hause, es wird dunkel. Ach Mann, da könnte man einen ganzen Vortrag drüber, bleib bei uns, denn es ist gegen Abend. Da könnte man einen ganzen Vortrag nur über diesen Vers machen. Bleib bei mir, Herr. Die wissen immer noch nicht, wer er ist, sie wissen nur, den wollen wir festhalten. Ist das deine Haltung zu Jesus, zu Gott? Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und was macht er? Er nimmt das Brot und bricht es. Und bingo, sie wissen, wer er ist. Das war sein Markenzeichen, das Abendmahl. Und dann verschwindet er. Und sie sagen, dieser unvergessliche Satz, hätten es wissen können. Mensch, waren wir blind, brannte nicht unser Herz in uns. Als er auf dem Weg zu uns redete und die Schriften auslegte. Diese Geschichte, liebe Ladies, lies sie. Von Hülle zu Hülle, die ist keine Seelenmassage. Ist manchmal ganz schönes Schwarzbrot drin. Das ist die Geschichte, das ist die Stimme, die eine Seele heil und fröhlich macht. Was machen sie? Sie packen ihr Rucksack und legen die ganze Strecke wieder zurück nach Jerusalem. Furchtlos sind sie. Alle Ängste weg. Nichts hat sich geändert. Es wimmelt immer noch mit Römer. Die Gefahr ist noch da. Aber hier drinnen hat eine andere Stimme gesprochen. Sie gehen zurück. Sie suchen die Jünger. Und sie schwärmen über das, was sie erlebt haben. Die gehen zurück in die Gemeinschaft. Wisst ihr was? Schicksalsschläge machen einsam. Und manchmal will man sich zurückziehen. Jeder Christ gehört in eine lebendige Gemeinde hinein. Jeder. Christsein ist Mannschaftssport. Du schaffst es nicht alleine, nicht in dieser Gesellschaft, die so dagegen schießt. Da werden wir geschliffen. Oft kommen Leute zu uns in die Gemeinde und sagen nachher, ha, ich bin schon ewig gläubig, aber ich bin gemeindegeschädigt. Ich will nicht mehr in eine Gemeinde. Dann sage ich immer, willkommen im Club. Ich bin auch gemeindegeschädigt. Ich bin mit dem Pastor verheiratet. Dann sage ich auch, wir sind alle gemeindegeschädigt. Alle herrlich gemeindegeschädigt. Wir sind gemeindegeschädigt, sündengeschädigt, ehegeschädigt, singlegeschädigt, kindergeschädigt, rundherum geschädigt. Und deshalb haben wir uns auf die Gnade Gottes geworfen. Kyrie eleison und Gemeinde ist einfach, jeden Sonntag feiern wir das. Wir feiern das. Wir sind Bettler, die Futter gefunden haben, nichts anderes. Niemand ist besser als der andere. Der, der vorne steht, ist nicht wichtiger als der, der bei uns die Eintrittsbedingung zu unserer Gemeinde ist, dass man mit einem Geschirrtuch umgehen kann und nicht mit einem Mikrofon unbedingt. Die Küche ist der fröhlichste Ort, auch offensichtlich bei euch. Ich habe das Lachen gehört da hinten. Wir dienen einander. Niemand hat Star erloren. Die Gemeinde ist nicht der Ort, wo man sich groß macht, wo man den Ehrgeiz erfüllt, den man nicht in der Welt erfüllen konnte. Vergiss es, wir sind alle auf einer Ebene, ob du Professor, Doktor, Herr, Doktor, was auch immer bist oder Hartz-IV-Empfänger, was auch immer, das ist das Herrliche an Gemeinde. Alle gekauft mit dem Blut des Herrn, alle befreit, alle diese Stimme gehört. Und in solchen Liedern, Lobpreisliedern, wir feiern das gemeinsam. Ob wir große Gott, wir loben dich singen oder ein modernes Lied, ist ja egal. Und das ist Gemeinde. Wir helfen einander auf. Wir feiern das Wort Gottes. Hat unser Herz nicht in uns gebrannt, als er auf dem Weg zu uns sprach? Gemeinde ist gemeinsam Herzen brennen. Man nennt das Feuer. Das hat Strahlkraft. Wir ändern uns. Die Kanten werden abgerieben. Wir lernen uns selber nicht mehr so ernst zu nehmen. Bist du nicht gerne mit Frauen zusammen, die sich selber nicht sehr ernst nehmen? Die über sich selber lachen können? So lustig und fröhlich, wo man nicht immer aufpassen muss, dass man wieder was Falsches gesagt hat. Und die nicht überempfindlich sind. Wisst ihr, verletzt zu werden kann eine Sucht werden. Immer Aufmerksamkeit, immer bemitleidet werden. Vergiss es, wenn du Jesu Liebe begegnet bist, bist du diejenige, die anderen aufrichtet und tröstet. Das nennt man Mission, das nennt man Kirche, das nennt man missionarisches Leben. Und wir trainieren uns gegenseitig. Dazu. Mein Mann hat neulich in einer Predigt gesagt, es ging um Matthäus, wie die Jesus rumdiskutiert hat mit den Pharisäern. Und was er immer gesagt hat? Habt ihr nicht gelesen? Nicht habt ihr nicht erlebt, habt ihr nicht erfahren, gefühlt, gelesen? Tatsachen. Als ich vor Trauer um meinen Papa weder aus noch ein wusste, hat meine kleine Schwester, die immer sehr streng ist mit mir geschrieben, du, was du fühlst, ist völlig unrelevant gerade. Dachte ich, das ist viel Mitleid. Jetzt schreib mal auf, was du weißt. Was du weißt. Und das ist, wo diese Stimme tief verankert sein muss in unsere Seele. Wir müssen es abrufen, wenn die Krise kommt. So habe ich alles aufgeschrieben, was ich weiß. Dass mein Erlöser lebt. Dass nichts mich trennen kann von der Liebe Gottes. Es steht geschrieben. Habt ihr nicht gelesen? Er sprach und es wurde Licht. Und langsam, diese List, ich dachte, das ist die Stimme. Der Überzeugung, des Wissens, dass selbst der Tod mich nicht trennen kann von ihm. Und das ist mein letzter Punkt. Selbst der Tod ist kein Feind mehr. Jesus hat gesagt, habt keine Angst vor dem, der euch in diesem Leben was antun kann, ist unrelevant. Hab Angst vor dem, der in die Hölle werfen kann. Hab Angst vor der Ewigkeit. Hab Angst davor, was geschieht nach dem Tod. Wir verbringen so viel Zeit damit, unser Urlaub zu planen. Verbringen wir Zeit damit, unsere Ewigkeit zu planen? Alles dran zu setzen, dass wir wissen, dass wir mit Gott reinen Tisch gemacht haben? Ich habe Jugendlichen neulich gesagt, wenn diese Weihnachtsgeschichte, euer ganzes Sinnen muss drauf sein, herauszufinden, ob das stimmt, was hier passiert ist in der Bibel, Weihnachten und Ostern. Weil wenn das wirklich passiert ist, es gibt Augenzeugenberichte, dann hat das alles mit deinem Leben zu tun. Und je bälder du das rausfindest, desto besser für die Ewigkeit, aber auch für dieses Leben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Alles andere wird sich ergeben. Selbst der Tod ist kein Feind mehr. Und es gibt diese Momente, wo man das einfach weiß. Hier läuft eine andere Geschichte. Vor 5 Jahren, jetzt am 27. Januar, ist mein Papa nach Hause gegangen. Und ach Mann, ich vermisse ihn so sehr. Bis heute. Und meine Stiefmutter, meine Mutter starb schon früh, habe ich ja erzählt. Und er hat wieder geheiratet. Und am Abend, bevor er nach Hause gegangen ist, hat er meine Stiefmutter gesagt, hol mir bitte meine Schuhe. Und sie hat dann seine Pantoffel geholt. Er sagt, nee, Sonntagsschuhe, geputzt. So bringt sie ihn ins Bett, richtet ihn fürs Bett, sein Pyjama und seine frisch polierten Sonntagsschuhe. Er wusste, es geht auf eine Reise. Das passiert uns, wenn wir mit ihm gehen. Wir spüren, hier läuft eine viel größere Geschichte. Als meine Mutter starb, wir waren bei der Hochzeit meiner jüngeren Schwester kurz davor. Sie hatte gesagt, Hochzeit geht voran. Ladies, egal ob ich sterbe oder nicht, sie hat es im Machtwort gesprochen. Und wir sangen all ihre Lieblingslieder. Und das war auch so ein Moment, ich könnte 600 Mal am Tag davon erzählen. Ihr Lieblingslied war »So groß bist du«. Wir sangen, und wenn der Herr von hinnen mich gerufen, wenn ich von seinem Glanz geblendet stehe, und dann singen wir alle, dann jauchzt mein Herz. Und da, wir wussten in 2 Wochen oder morgen schon, wir sind hier wieder für die Beerdigung. Und sie lag sterbend im Haus nebenan und hat das gehört. Und es klang, als ob Tausende von Leuten singen. Kurzer Moment, mitten in den Tränen dachte ich, Moment. Das sind ja 1000 Leute, die hier singen, nicht nur die 200, die hier sind für die Hochzeit. Ich denke schon, dass die Engel dabei waren. Und dann kamen die Hochzeitsglocken und in England sind sie ganz da, stundenlang geht es so. Und sie hört es, wacht kurz auf von ihrem Koma und sagt, puh, gut, jetzt sind sie verheiratet. Und das waren ihre letzten Worte. Und das Lustige dabei, sie starb mit Hochzeitsglocken im Ohr. Und mein Schwager saß bei ihr. Das Lustige dabei ist, meine kleine Schwester war immer ein bisschen das Sorgekind. Sie, also wenn irgendjemand seine Haare gefärbt hat, war es sie. Wenn irgendjemand sich total Avantgarde gekleidet hat, war es sie. Und meine Mutter, sehr konservative Frau, hat sich immer in die große Panik geschlagen. Kriegt sie jemals einen Mann, wenn sie so aussieht? Und die enge Hose, hast du die enge Hose gesehen? Kannst du ihr was sagen, bitte? Ich sagte, lass das, Mama. Und so, als sie dann einen ganz biederen Pastor geheiratet hat, war das der absolute Siegeszug für meine Mutter. Es läuft eine andere Geschichte. Es läuft Gottes leichte, lustige, herrliche Geschichte, auch mit deinem Leben. Auch wenn das bittere Ende kommt und irgendwann mal werden wir alle nach Hause gerufen, irgendwann mal sagt der Pilgerschaft vorbei, jetzt darfst du heimkommen, Feierabend, Füße hoch, die Engländer kriegen ihre Tasse Tee, die Schwaben kriegen ihr Spätzle, die Bayer kriegen ihr Bier und Weißwurst und wir sagen, das ist der Himmel, noch besser als das. Ist das nicht tröstlich? Das ist die andere Stimme und es ist deine Entscheidung, welche Stimme in deinem Herzen, dein eigener ich, mehrmals und warum und wieso, verbittert, wieso sie und nicht ich, wieso wird ihr Wunsch erfüllt und ich nicht, und dein Mundwinkel sinken und sinken, deine Haare werden grauer und grauer, bald dein Gesicht entwickelt sich in ein Zitronengesicht, ändert sich nicht mehr, wie meine Mutter immer gesagt, ab 40 kannst du nichts mehr machen. Ich sage doch, du kannst ein Apfelgesicht bekommen, auch mit 90, wenn diese Stimme in deine Seele Liebe flüstert, Vergebung, neues Leben, Ewigkeit, angstfrei. Weil wir in einer anderen Welt leben, ab dem Moment, wo wir ihn zum Herrn machen in unserem Leben. Ich möchte dich dazu einladen, wenn du ihn noch nicht kennst und vielleicht nie drauf gekommen bist, wie spannend dieses Evangelium ist. Vielleicht ist heute dein Tag. Komm wieder in die Gemeinde oder in eine andere, wo auch gesagt wird, habt ihr nicht gelesen, wo Bibel ernst genommen wird. In anderen Gemeinden, Tittmoning oder hier, oder es gibt vielleicht andere biblische Gemeinden, oder vielleicht kommst du von woanders und bist nicht mehr in eine Gemeinde drin. Kannst du fröhlich hineingehen, wie bei uns immer wieder geschieht. Ich, Gemeinde geschädigt, finde es andere, die alle geschädigt sind. Und dann feiert ihr das Leben und feiert ihn. Und lernt zu vergeben, zu verzeihen, Teil von einer Familie zu werden. Ich möchte euch ganz arg dazu ermutigen, wenn du Jesus noch nicht kennst oder wenn du irgendwie träge geworden bist wie Jesus, oh, ist er so träge geworden, dann bitte ihn darum, dass er dein Herz wieder brennen lässt. Es macht alles, es tut was für unsere Gesundheit. Wenn es einen Weg gibt, verlorene Kinder wieder zurück ins Haus Gottes zu bringen, dann das, dein brennendes Herz, deine funkelnden Augen. Dein Lobpreis, das Lied in deinem Herzen, das hat Anziehungskraft, das füllt Gemeinden, das füllt Jugendabende, das füllt Kinderabende, Kinderdienststunden. Es füllt alles, es ist ein Mangelware heute. Freude. Und wir haben sie. Wir haben sie. Nicht, weil wir was dafür getan haben, sondern was er was getan hat. Wir wollen einfach ein Gebet, ein Lied singen als Gebet, bevor wir noch ein Musikstück, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt, ich hoffe, dass wir noch Zeit haben. Geht es? Genau, und das fasst es zusammen. Ich möchte einfach anbieten, singt, oder vielleicht kennt ihr das Lied, singt mit, wenn ihr es kennt, sonst einfach mal mitbeten, diesen Text. Das fasst das Ganze zusammen. Das höchste Gut ist Jesus, mein Erlöser.
Amen, seid gesegnet, so ist es.